Setzt euch radikal hin. Ja, genau. Lasst euch fallen erstmal. Das wird sich vielleicht ändern. Ja, Auferstehung. Wir haben eine kurze Predigtreihe zum Thema die Auswirkungen von Ostern. Eigentlich könnte man fast von Ostern bis Weihnachten das gleiche, die gleiche Predigtreihe halten, denn letztendlich bei uns Christen ist die Auferstehung Jesu ganz, ganz entscheidend. Und wäre Jesus nicht auferstanden, haben wir gehört am Ostersonntag, wäre das Ganze, unser ganzer Glaube umsonst. Ja, Jesus ist auferstanden und radikal, also richtig auferstanden. Als Erster, der vor den Toten auferstanden ist. Und das hatte Auswirkungen. Auswirkungen vor allem in Bezug auf seine Jünger. Und das hatte Auswirkungen, weil dann kam das, was er versprochen hat. Es kam Pfingsten und der Heilige Geist. Und er hat den Jünger Jesu, denen, die ihm nachfolgen, zu dieser Auferstehungskraft, aus der sie lebten, noch die Kraft des Heiligen Geistes, der immer bei ihnen da seitdem war und bei uns immer noch ist. Ja, radikale Nachfolge, ein Leben mit Fundament. Die Verbindung der radikalen Nachfolge mit Fundament, das ist noch extremer, weil da können wir gleich an Fundamentalismus denken. Ja, Jesus war radikal, im gewissen Sinn auch Fundamentalist, kann man so sagen. Er hat allerdings auf andere radikale Leute seiner Zeit und Fundamentalisten getroffen. Und das führte zu vielen Streitigkeiten oder Streitgesprächen. Ich habe heute einen Text mitgebracht, der etwas mit Fundamentalismus zu tun hat und auch mit der radikalen Nachfolge. Wir stehen dazu auf und ich lese aus dem Lukas-Evangelium Kapitel 6, die Verse 46 bis 49. Nach der Schlachterübersetzung. Was nennt ihr mich aber Herr, Herr? Sagte Jesus. Und tut nicht, was ich sage. Jeder, der zu mir kommt und meine Worte hört und sie tut, ich will euch zeigen, wem er gleich ist. Er ist einem Menschen gleich, der ein Haus baute und dazu tief grub und den Grund auf den Felsen legte. Als nun eine Überschwemmung entstand, da brandete der Strom gegen dieses Haus und er konnte es nicht erschüttern, weil es auf den Felsen gegründet war. Wer aber hört und nicht tut, der ist einem Menschen gleich, der ein Haus auf das Erdreich baute, ohne den Grund zu legen. Und der Strom brandete gegen dasselbe und es stürzte sofort ein und der Zusammenbruch dieses Hauses war gewaltig. Ich bete. Himmlischer Vater, wir danken dir für dieses Gleichnis. Und wir danken dir auch dafür, dass du das Gleichnis uns auch auslegen möchtest und dass Jesus in seinem Leben und in seinem Lehren das Gleichnis mit anderen Worten und Gleichnissen und vor allem mit seinem Tun ausgelegt hat, erklärt hat. Wir bitten dich, dass du uns erfüllst mit deinem Heiligen Geist und dass du das lebendige Wort bei uns ankommen lässt, in Jesu Namen. Amen.
Amen.
Wir nehmen wieder Platz. Ich möchte zu diesem Thema erstmal ganz kurz ein bisschen den Zusammenhang dieser Bibelstelle erklären und dann werde ich erklären, woraus besteht das Fundament der Nachfolge und zum Schluss einige praktische Beispiele oder Tipps zu einer radikalen Nachfolge. Zuerst, dieser Abschnitt, den wir gerade gelesen haben, steht im Lukas-Evangelium und hat eigentlich auch einen Paralleltext in Matthäus 7. Und ja, wenn man direkt dann liest, dann merkt man, dass direkt davor Jesus zuerst eine Nacht auf einem Berg verbracht hat, um zu beten. Danach berief er die 12 Jünger Anschließend stieg er von diesem Berg hinab und traf dort viele seiner Jünger, also außer diesen 12, und eine große Menschenmenge. Sie kamen alle, um ihn zu hören, um das Evangelium zu hören. Und viele kamen, um von ihren Krankheiten geheilt zu werden oder dass er böse Geister aus ihnen austreibt. Und es heißt dort, und Jesus heilte sie alle. Und dann schaute sich Jesus seine Jünger, dieser Jünger an und sagte zu ihnen und zu all den Menschen, selig sind diejenigen, die arm sind, denn euch gehört das Reich Gottes. Und dann folgten die weiteren Seligpreisungen und zum Schluss auch Wehrufe. Und dann sprach Jesus über die Liebe zu den Feinden, dann redete er auch von dem Verurteilen anderer Menschen. Und das waren zum Teil ganz klare und harte Worte. Ich kann mir vorstellen, es war mucksmäuschenstill. Es kam Schlag auf Schlag. Hört auf, andere zu verurteilen. Er sprach von dem Splitter im Auge des anderen und dann redete er noch vom guten Baum und von guten Früchten und vom bösen Baum und schlechten Früchten. Ja, das war dieser Zusammenhang. Und dann kamen diese Worte. Und er fing das mit einem Satz an, in dem er sagte, zu all dieser Menschenmenge, und da waren viele, einfache, aber auch Schriftgelehrte, Pharisäer, und Sadduzäer, wie sie alle noch hießen. Was nennt ihr mich aber Herr, Herr, und tut nicht, was ich sage? Das war ziemlich radikal und ziemlich hart. Mit dieser Aussage beginnt Jesus diesen Abschnitt. Und mit diesem Satz setzt er sozusagen Maßstäbe. Er hat darüber nämlich gepredigt, was es bedeutet, nach Gottes Willen zu leben. Eine Frage an mich, an euch, an dich. Sagst du auch Herr zu Jesus? Wie machst du das? Was steckt dahinter? Ist er wirklich dein Herr oder ist das eine Floskel, die am Ende des Gebetes oder jeden Satz drin ist, Herr, ich bitte dich, Herr, und dann, Herr, und so weiter. Ich hoffe es für uns alle, wenn wir so beten, dass wir wirklich Herr meinen, dass Jesus der Herr, der Herrscher ist. Denn die Bibel sagt uns ganz klar, dass nur derjenige Christ ist, der Jesus Christus mit seinem Mund als Herrn bekennt. Davon lesen wir im Römer Kapitel 10, die Verse 9 bis 10. Wenn du mit deinem Mund bekennst, dass Jesus der Herr ist und mit deinem Herzen glaubst, dass Jesus ihn von den Toten auferweckt hat, dann wirst du gerettet werden. Das ist ganz wichtig. Jesus so zu Herr zu nennen und es auch so zu meinen, das ist die Voraussetzung, um Christ zu werden. Das tun übrigens nicht alle, die sich Christen nennen, dass sie das so meinen. Vielleicht ist das nur eine Floskel. Auch vielleicht bei frommen Christen, vielleicht bei manchen Gebeten, dass man einfach gedankenlos betet und Herr sagt. Was nennt ihr mich aber Herr, Herr, und tut nicht, was ich euch sage? Um es kurz zu machen, Jesus Herr zu nennen bedeutet, dass du es wirklich glaubst, dass er die uneingeschränkte Macht hat und über alles. Und dass er der Chef und Meister ist über dein ganzes Leben. Dann sagt man, Herr, das steckt dahinter. Wenn du Jesus Herr nennst, dem alles unterworfen ist, dann verpflichtest du dich auch, ihm zu gehorchen. Und davon hatte ich hier gesprochen in diesem Gleichnis. Kommen wir gleich dazu. Und damit erinnert uns Jesus daran, dass unser Leben, unsere Worte und Taten offenbaren, was unseren Glaubensüberzeugungen, was unseren Beweggründen wirklich zugrunde liegt. Gott will nicht, dass wir irgendeine Religion ausüben, dass wir religiöse Menschen spielen, egal wie sie heißen. Man kann auch einen religiösen Baptisten spielen und nur zu irgendeinem christlichen Verein gehören. Gott will vielmehr, egal in welcher Kirche, christlichen Kirche man ist, er will alles. Er will uns ganz haben. Und das ist eine radikale Erwartung, muss man schon sagen. Er will uns ganz haben. Nicht nur einzelne Bereiche. Was heißt das? Das heißt, du kannst in einer christlichen Kirche sein, wie in einem Verein. Und das ist nicht in seinem Sinne. Man kann viele fromme Veranstaltungen besuchen. Man kann irgendwelche seichte christliche Bestseller lesen, die zwar unterhalten, aber nicht zur Hingabe an Christus führen. Man kann sich mit so vielen Sachen zumüllen fast, die nicht zielführend sind. Man kann auch viele Rituale ausüben und frommen Traditionen folgen, egal wie lange sie schon gepflegt werden, und an irgendwelche Dogmen glauben. Und das bringt alles gar nichts, wenn dahinter nicht der Glaube daran steckt, Jesus ist der Herr über mein Leben, über alle Bereiche meines Lebens. Und wenn das Ganze uns nicht noch tiefer in die Nachfolge und in die Bereitschaft, den Willen Gottes zu tun, bringt, dann ist das Ganze nur vielleicht ein frommes Spiel. Das, was Gott will von denen, die Herr zu ihm sagen, das zeigt uns dieses Gleichnis. Jesus will radikale Nachfolge. Um das ein bisschen softer auszudrücken, Jesus sucht engagierte Nachfolge, die sein Wort in die Tat umsetzen. Obwohl ich muss sagen, das hat mir große Schwierigkeiten bereitet, das Wort radikal mit engagiert auszutauschen, weil das eigentlich was völlig anderes bedeutet. Ja, Täter des Wortes. Und welche Worte geht es hier? Um diese. Täter des Wortes, die diese Worte hören oder lesen und sie auch tun. Das hat Jesus an verschiedenen Stellen betont. Und das, was hier steht, ist absolut verbindlich für uns Christen. Und außerdem nur das eigentlich, wenn wir Christus folgen wollen. Das gilt insbesondere denen, die frisch bekehrt sind oder aber wiedergeborene Christen. Anders kann man Christsein nicht leben. Und als Jesus diese Worte sagte, damals, nach den Seligpreisungen und das Gleichnis erzählte, da redete er in erster Linie nicht zu irgendwie hartgesottenen Heiden, sondern zu religiösen und teilweise sehr frommen Menschen, die dort standen oder saßen und ihm zuhörten. Und denen wirft Jesus vor, was nennt ihr mich Herr, Herr, und tut nicht, was ich euch sage. Ja, also ich denke, mit diesem einen Satz hat er ganze Aufmerksamkeit. Manche haben sich aufgeregt, manche waren neugierig und dann dachten sich vielleicht, na wollen wir mal jetzt hören, wie er das erklärt, was er dazu sagt. Und das erzählt er alles in den folgenden Worten, was wir gerade gelesen haben. Ich möchte das nicht noch einmal lesen, mal der erste Satz. Jeder, der zu mir kommt und meine Worte hört und sie tut, ich will euch zeigen, wem er gleich ist. Und dann beschreibt er das mit diesem Bild von einem Hausbauer, also einem, zwei. Der eine baut es auf einem Felsen, der andere auf Sand oder auf Erde. Es ist nichts Neues, dass man das so baut. Wenn man unterwegs gewesen ist, gerade so in Ländern, wo viel Wasser da in der Nähe ist, ja, Italien, Sardinien, wo auch immer, dann sind viele Häuser auf Felsen gebaut. In Deutschland haben wir manchmal ein Problem. Wir können keinen Felsen finden, zum Beispiel hier in Bremerhaven. Oder da, wo es sandiger ist, da in der Nähe von Berlin. Da lebt man so wie in einer Sandbüchse. Und da muss man sich helfen und so einen Felsen sozusagen erstellen. Das macht man, indem man Fundament gießt. Und da hat man einen festen Untergrund. Das ist eine große Hilfe. Das gibt eine, na, sage ich mal, ziemliche Garantie, dass das Haus nicht irgendwann in sich zusammenstürzt, wenn da Wind kommt und so weiter. Ja, das hat Jesus hier erzählt. Die wichtigsten Aussagen aus diesem Text sind aus meiner Sicht diejenigen oder derjenige, der auf dem Felsen baut, baut ein sturmfestes Fundament. Er kommt zu Jesus, das ist das Erste. Er hört auf seine Worte und er gehorcht Gottes Wort. Hören, kommen, hören, gehorchen. Ja, wer diese drei Punkte verfolgt, im Sinne des geistlichen Baus, dass man eigenes Leben auf Jesus baut, der baut gut. Und die Reihenfolge ist hier nicht egal. Auf Jesus bauen. In der Bibel wird Jesus auch als Fels genannt. Als Fels und Erlöser. Gott ist unser Fels und unser Erlöser. Jesus ist der Eckstein. Da finden wir verschiedene Stellen. Und um nochmal zu dem Radikalen zu kommen, Wurzel steht auch in der Bibel, wir sollen in Christus verwurzelt sein. Also Christus als Grundlage, in ihm verwurzelt sein. Und wenn man diese drei Schritte mit beruflichen Alltag vergleichen würde, wer kann ein guter Arbeitnehmer sein? Ja, dann derjenige, der was tut. Also nicht der eine Arbeit hat, sondern er muss die Arbeit schon tun. Und dafür wurde er schließlich eingestellt und der Arbeitgeber bezahlt ihn dafür. Und er macht seinen Job. Deshalb, er muss das gehorsam tun. Macht er seinen Job. Ich mache das jetzt von hinten. Und wie kann ich meine Aufgaben eigentlich machen? Dazu braucht man eine Arbeitsplatzbeschreibung. Anweisungen muss man hören. Auf den direkten Vorgesetzten, der mir auch sagt, was ist mein Job hier? Was soll ich tun? Und dann brauche ich noch eins. Ich muss dann auch jeden Tag zur Arbeit kommen. Sonst wird es nicht funktionieren. Ja, so ist das. Die Reihenfolge, die ich beschrieben habe, ist kommen, hören, gehorchen. Zuerst dieses zu Jesus kommen. Zu Jesus kommen. Wie kann ich zu Jesus kommen? Durch den Glauben natürlich, das ist der erste Schritt. Aber gehen wir davon aus, da sind Christen und sie hören das Wort, zu Jesus kommen. Das ist nicht nur für diejenigen gemeint, die überhaupt Jesus nicht kennen, sondern dass auch wir täglich zu Jesus kommen. Dass ich komme, dass du kommst, dass du ihn suchst, dass du betest. Zuerst muss man ihn suchen. Das bedeutet erstmal die richtige innere Einstellung zu Jesus haben, sich auf Jesus immer wieder ausrichten. Wie ein Kompass, wie ich das schon öfter mit dem Bild beschrieben habe. Sich immer neu, jeden Tag wieder, manchmal mehrmals am Tag an Jesus ausrichten. Es gibt so viele Dinge, die uns ablenken, die uns aufregen, die uns aufwühlen, die uns auf andere Gedanken bringen. Und da brauchen wir diese neue Ausrichtung auf Jesus. Das ist auch so wie bei einem frisch verliebten Mann. Natürlich, Frauen sind auch manchmal frisch verliebt, aber ich bleibe bei einem Mann. Ich denke an mich selbst, als ich verliebt war in meine künftige Frau, da wollte ich so viel Zeit wie möglich mit ihr verbringen. Mir war keine Zeit zu schade, keine Strecke zu lang, um sie zu besuchen. Nur um zwei Tage zu kommen, bin ich 800 Kilometer gefahren. Und dann wieder zurück. Ich habe jeden zweiten, dritten Tag einen Brief geschrieben, fast drei Jahre lang. Und bis heute liegen die Briefe von beiden Seiten noch in Kästchen. Und manchmal schauen wir nach, was wir so alles da geschrieben haben. Und das ist schön, das zu lesen. Ja, wie bei einem frisch Verliebten, natürlich auch einer, der einmal zu Jesus gefunden hat und hat, war total begeistert, wird diese Begeisterung nicht für immer behalten. Aber das ist so, dass die Liebe, wenn die Leute heiraten, sie wird auch reifer. Sie findet andere Ausdrucksformen. Und trotzdem ist wichtig, diese Ausrichtung aufeinander zu jeden Tag. Wenn man das mal vergisst, dann kann man vom Kurs abkommen, egal wer. Und dann irgendwann funktioniert das nicht mehr so in der Ehe. Ähnlich ist auch mit Jesus. Nach Gelegenheiten suchen, sich immer wieder erinnern. Jesus suchen. In einem alten Lied, Seele, was ermüdest du dich, heißt es, suche Jesus und sein Licht, alles andere hilft dir nicht. Suche Jesus und sein Licht, alles andere hilft dir nicht. Und das Zweite, sich ausrichten nach Jesus, das führt fast unweigerlich zum Beten. Bete. Dazu werden wir aufgefordert im Neuen Testament. Betet ohne Unterlass, heißt das. Oder ständig. Also nicht, dass wir ständig lange Gebete sprechen. Aber alleine diese Ausrichtung und an Gott denken, danke, hilf mir. Schön, dass ich dein Kind bin. Das sind auch alles Gebete. Einfach Ruhe halten, Stille halten und zu ihm beten. Verbringst du so deine Tage? Mit diesem sich nach Gott, nach Jesus ausrichten, mit dem Beten. Wie betest du? Wann betest du? Wie pflegst du das? Und da muss man schon dazu sagen, wir müssen beten. Das gehört dazu. Genauso wie wir atmen müssen und auch essen müssen in Maßen. Maßen sind nicht so gedacht, wie ihr denkt. Maßvoll. Genauso ist es auch mit dem Beten. Und das Zweite hier, auf Jesu Worte hören. Das hat er auch gesagt, wer auf mich hört. Die Bibel beschreibt uns das auf vielen Seiten von Anfang an, dass die Menschen sich von Gott abgewandt haben. Sie haben gesündigt. Wer aber gesündigt hat, der versteckt sich vor Gott. Da finden wir das schon auf den ersten Seiten der Bibel. Wer hat sich vor Gott versteckt, weil er gesündigt hat? Adam und Eva, ganz genau. Sie fliehen sogar davor, um ihm nicht unter die Augen zu kommen. Und das kenne ich schon als kleines Kind. Wenn ich was da verbrochen habe, da habe ich versucht, einfach meinen Eltern aus den Augen irgendwie zu gehen. Ja. Sie hörten Gottes Stimme, aber so richtig wollten sie die Stimme nicht hören. Auch die Jünger Jesu und die Menschen von damals, die haben Jesus zwar zugehört, aber nicht immer gerne. Als er von Brot des Lebens sprach, auf einmal drehte sich das. Viele von denen, die ihm nachfolgen, sagten, ach, diese Rede ist mir aber viel zu hart. Wer kann das hören? Es kann auch bei uns passieren. Oh, das ist mir aber viel zu hart. Das kann nicht sein. Es kann nicht sein, dass es für mich gilt heute noch. Ja? Kann auch passieren. Wie sieht es also bei uns aus? Bei mir, bei dir? Verstecken wir uns manchmal vor Gott und vor seinem Wort? Oder liefern wir uns seinem herausfordernden Wort aus? Wir stellen uns auch einfach dem Wort und lassen das auf uns wirken und sagen Gott, ich kann es nicht verstehen, das überrascht mich jetzt aber und das ist viel zu hart, aber wenn es dein Wort ist und es ist dein Wort, dann bitte erklär mir das. Zeig mir die Möglichkeit, wie ich das verstehen kann. Der Prophet Jeremia, von dem habe ich schon mal gepredigt, und der so von seinem Volk abgelehnt wurde und seine Worte, das war so wie ein Reden gegen eine Wand. Sie wollten es nicht hören. Und er hat immer wieder gesagt, O Land, O Land, Land, höre des Herrn Wort. Und so rufe ich, so rufen auch viele Christen heute auch zu, auch sich gegenseitig. Lest und hört täglich Gottes Wort. Lasst es auf euch wirken. Lasst eure Bibel nicht in Regalen verstauben. Verschlingt das Heilige Schrift. Badet einfach darin. Saugt es in euch auf. Studiere es. Forsche in diese Schrift. Versuch es zu erforschen. Und es ist auch legitim, dass wir uns daran stören, dass uns manches ärgert, wenn wir Gottes Wort lesen. Gottes Wort wird auch zu Ärgernis. Für viele Menschen, auch für manche Christen, zumindest im ersten Moment. Aber es ist und bleibt Gottes Wort. Wisst ihr, als ich zum Glauben an Jesus Christus kam, da war ich 21. Ich war in einem Kloster, schon seit 2 Jahren. Manche haben mich als ziemlich radikal empfunden. Ich war viel frömmer als viele andere und habe manchmal drunter gelitten. Aber mein Mentor, der zufällig auch mein Beichtvater war und der Prior in diesem Kloster, sagte eines Tages zu mir: Du, Janusz, mach mir einen Gefallen. Ja, bitte. Fahre zu einer christlichen Freizeit. Wie bitte? Ja, ich bezahle dir das. Und dann erzählst du mir, was du da erlebt hast. Ich habe gar nicht gewusst, worauf ich mich einlasse. Ich bin dahin gefahren für 14 Tage, für 15 Tage sogar. Und was ich da erlebt habe, stellte mein ganzes Leben auf den Kopf. Ich dachte schon, ich bin fromm. Ich lese in der Bibel, ich bete. Aber die Menschen, die ich dort angetroffen habe, wie sie in der Bibel gelesen, wie sie sich über die Bibel unterhalten haben, wie ernst sie das genommen haben und vor allem, wie viel Kraft Gottes Wort hatte und sie verändert hat, das hat mich wirklich nicht nur überrascht, sogar umgehauen. Ich habe zum ersten Mal dort erlebt, wie lebendig Gottes Wort ist. Und diese Wucht des Wortes Gottes hat mich erfasst. Und das fiel mir auf einmal wie Schuppen von Augen. Ich habe viele Sachen schon so oft gelesen in der Bibel. Ich dachte, ich kenne mich gut aus. Ich war vielleicht manchmal sogar überheblich, weil ich mir dachte, also die armen Mäuse, wie auch immer, sie kennen sich da gar nicht aus. Und da wurde es mir gezeigt, und das waren zum Teil Jugendliche, die waren viel jünger als ich. Die haben das so ernst genommen. Und manche biblische Zusammenhänge, manche Sätze, auf einmal lebten sie auf und das schlug mir so in meine Augen. Auf einmal habe ich wie ein neues Bewusstsein bekommen. Für mich als Sünder, für mich als denjenigen, für den Jesus am Kreuz gestorben ist und dass er mir meine Sünden vergeben hat. Und so wurde ich wiedergeboren. Und so bin ich Jünger Jesu geworden. Auf einmal las ich die Bibel ganz anders. Und ich betete auf einmal ganz anders. Und Gott zeigte mir ganz neue Aspekte der Nachfolge. Und so lernte ich auch, wie man als Christ begeistert leben kann. Als ich am Ende der Freizeit meinen Chef angerufen habe, den Prior, und sagte, ja, was willst du? Ich habe gesagt, ja, ich würde gerne noch einmal bleiben. Da gibt es noch eine zweite Stufe davon. Okay, sagte er. Unter einer Bedingung: Wenn du zurückkommst, wirst du solche Gruppen bei uns gründen. Solche Gruppen, die sich mit der Bibel befassen. Das habe ich auch getan, also geblieben zu der zweiten Freizeit und später habe ich Jahre solche Gruppen auch geleitet, die mit der Bibel in der Hand erwartet haben, dass Gott dieses Wort lebendig macht, wo es um den lebendigen Glauben ging, um das Bekehrungserlebnis, um die Gemeinschaft unter den Christen. Auf diese Weise hat mich das Lesen der Bibel zu Jesus geführt. Ich habe ein neues Fundament auf einmal entdeckt. Gottes Wort hören. Und dann habe ich gleichzeitig entdeckt, dass man diesem Wort auch gehorchen soll. Also sich nach dem Wort richten muss. Das Wort Gottes tun. Es reicht noch nicht aus, dass wir zu Jesus kommen und seine Worte hören. Es reicht nicht aus, dass wir ich weiß nicht wann, irgendwann, einmal getauft wurde. Es reicht nicht aus, dass wir uns einmal bekehrt haben. Wenn das nicht am Laufen bleibt, am Leben bleibt, dann ebbt es ab. Und dann, irgendwann ist es auf eine Sparflamme. Und da braucht es wirklich einen Wind des Heiligen Geistes, damit unter der Asche noch ein bisschen Glut zu sehen ist, damit ich Feuer wieder anfange. Nur derjenige, der Gottes Wort liest, ihm nach es tut, das heißt, Jesus wirklich nachfolgt und Erfahrungen macht mit diesem Wort, wird begeistert werden, wie Jesus, wie Gott wirkt. Und so leben die Jünger Jesu. Wer auf Jesus baut, wer in Jesus verwurzelt ist, für wen das Wort Gottes nicht nur Buchstaben sind, nicht nur ein Buch, sondern ein lebendiges Wort, der baut nicht auf Sand, sondern auf einen Felsen. Jesus Wort befolgen, ohne Wenn und Aber. Das Gleichnis erzählte Jesus also direkt nach dieser Versammlung der großen Menge. Und was hat er direkt danach getan? Er ist hingegangen, er zog vom Dorf zu Dorf und er hat zuerst einen Hauptmann geheilt. Den Diener eines Hauptmanns. Dann hat den toten Jungen, von dem wir letzte Woche gehört haben, den einzigen Sohn einer Witwe von den Toten auferweckt. Er hat sich von einer Sünderin vor den Augen der Frommen seine Füße waschen lassen. Er hat sie sogar in Schutz genommen vor den Frommen. Er hat viel mehr noch getan, viele Wunder. Er hat viele Menschenleben verändert und er ist gehorsam geblieben bis zum Tod. Und wie die Bibel sagt, bis zum Tod am Kreuz. Natürlich können wir nicht so sein wie Jesus, aber wir können ihm nachfolgen. Wir können als Jünger Jesu leben, zu ihm kommen, uns nach ihm ausrichten, seine Worte hören und ihm auch gehorsam sein. Wie können wir das praktisch umsetzen? Nur Stichworte. Prioritäten setzen. Versuche dein Leben neu zu ordnen. Wie viele Dinge gibt es da drin, die ich vielleicht radikal aufräumen müsste? Die mir zu sehr in Beschlag nehmen? Für die ich zu viel Zeit einfach aufwenden muss. Prüfe, ob deine Beziehung zu Gott auf erster Stelle steht. Das ist das Allerwichtigste. Dann kann man vieles ruhig zur Seite schieben. Vielleicht auf manches verzichten. Für immer. Anstelle dessen neue morgendliche oder Tagesroutine sich zurechtzulegen, damit wirklich Gott auf erster Stelle ist. Und apropos Tagesroutine, persönliches Gebet und Bibelstudium. Routine muss nicht immer schlecht sein. Das ist eine gute Angewohnheit. Man kann Routine auch immer wieder verfeinern und verändern. Nehme dir täglich Zeit für dieses Gebet, für dieses Ausrichten auf Gott. Versuche ständig zu beten, sich ständig auf Gott auszurichten, ob das auf dem Arbeitsplatz ist oder in der Schule oder zu Hause, in der Familie, in der Freizeit, überall. Dadurch wird unsere meine und deine Beziehung zu Gott vertieft und wird auch ein solides Fundament aufgebaut, auf dem wir stehen und leben. Und dann ist dieses Gehorsam. Versuche wirklich, das Wort zu verwirklichen in deinem Leben. Auch wenn es kostet. Manchmal Widerstand von den anderen. Manchmal widerstrebt es uns selbst, etwas zu tun oder auf etwas zu verzichten. Aber wenn wir das üben, in allen Lebensbereichen, dann merken wir, wie sehr uns das aufmuntert, wie sehr dadurch unser Glaube reifen wird. Und dann Gemeinschaft. Es lässt sich das Vorherige, was ich gesagt habe, es lässt sich einfacher und besser verwirklichen, wenn wir Gleichgesinnte haben. Wenn wir in einem Gebetskreis sind, in einer Kleingruppe, in einem Hauskreis, Bibelkreis oder was auch immer. Es ist nicht ausgeschlossen, dass man in einer kleinen Gruppe ist von Freunden. Das ist vielleicht sogar optimal. Aber da können wir uns gegenseitig ermutigen, uns gegenseitig helfen, füreinander beten oder einem Mut zu sprechen, sagen, das schaffst du doch, versuch's mal. Und dann erzähl uns nächstes Mal oder wir telefonieren. Wenn wir das tun, dann setze das, was Gott in dich hineingelegt hat, auch ein. Das sind deine Gaben, deine Talente, damit wir anderen dienen. Und der Dienst ist sehr umfassend, fängt schon zu Hause an, streckt sich über Arbeitsplatz und Freizeitgestaltung, was auch immer aus. Und dann können wir anderen Menschen dienen und auch damit dazu beitragen, dass Gottes Reich sich ausbreitet. Denn ein solcher Dienst, das ist ein Dienst am Evangelium. Und deshalb das Nächste hängt auch damit zusammen. Wenn wir dienen, weil uns Gottes Wort das ans Herz liegt, dann ist das schon Evangelisation. Dann leben wir das Evangelium. Wir teilen das Evangelium mit anderen. Auch wenn manche das nicht verstehen, vielleicht fragen sie nach, warum so und nicht anders? Warum hast du das so gesagt? Warum hast du geschwiegen an dieser Stelle? Dann können wir das erklären. Im persönlichen Umfeld, auf dem Arbeitsplatz, vielleicht wird das anderen helfen, Jesus kennenzulernen. Dann lade auch solche Menschen, wenn sie Interesse haben, zu Gottesdiensten ein oder zur Kleingruppe, zum Männerkreis, zum Hauskreis und sag, kommt einmal vorbei, guckt dir das Ganze an. Dann können wir drüber reden, ohne einem was aufzuzwingen. Und wisst ihr was, ganz zum Schluss, etwas Schwieriges, was schon vorher anklang. Selbstverleugnung. Wir kennen das Wort, wenn jemand mir nachfolgen möchte, dann nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Was bedeutet das? Es bedeutet, dass wir manchmal unsere eigenen Gelüste, Bedürfnisse, Wünsche hinten anstellen müssen, um Christus wirklich aus voller Überzeugung nachzufolgen. Und ich behaupte es, ja, einfach ganz frech, vielleicht von mir auch ausgehend, dass uns diese Dinge manchmal, die fehlende Bereitschaft dazu, daran hindern, dass wir Jesus etwas entschiedener nachfolgen. Ja, etwas radikaler. Macht euch zu Hause vielleicht darüber Gedanken und legt das einfach, breitet das vor Gott aus. Gott, was wolltest du mir damit sagen? Und ich wünsche uns, dass wir eine solche radikale Nachfolge, die auch unsere Wurzel, die Wurzel unseres Lebens, unseres Denkens und Fühlens erfasst, dass wir sie praktizieren. Um das noch zusammenzufassen, Jesus will, dass seine Jünger ihm radikal nachfolgen. Einfach nicht so halbherzig, sondern ganz. Und ein festes Fundament im Glauben bedeutet, dass wir zu Jesus kommen, dass wir auf seine Worte hören und dass wir ihm auch gehorsam sind. Darum praktiziere eine solche radikale Nachfolge auf diesem festen Fundament. Und Gott wird dir dabei auch helfen. Jesus ist der Fels. Baue dein Leben auf ihm. Ich möchte beten. Himmlischer Vater, Herr Jesus Christus und du Heiliger Geist, du herrschst über die ganze Welt. über all das, was wir Universum nennen und was wir trotzdem heute immer noch nicht erfassen. Du bist der Herr über all das. Und du möchtest auch für diejenigen, die an dich glauben und dir nachfolgen, deine Jünger sind, auch der Herr sein über ihr ganzes Leben. Und wir stellen immer wieder fest, wie schwierig das ist, sich deiner Herrschaft zu unterstellen. Wir kennen das kaum aus eigener Kraft. Und wir fallen immer wieder hin. Deshalb erbitten wir dir bei dir, dass du uns die Kraft dazu schenkst, dass der Heilige Geist immer im rechten Moment in uns wirkt, damit wir, egal wo wir sind, ein Zeugnis von dir geben, damit wir dich bezeugen, damit wir dein Wort nicht nur hören, sondern auch tun, und zwar mit Freude, ohne dass es für uns wie eine lästige Pflicht sein würde. Herr, wir wollen dich lieben und wir wollen dich loben. Hier, überall, wo wir noch hinkommen werden, demnächst, und über alle Welt wollen wir das ausrufen, dass du der Herr bist. Amen. Amen.